Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Fitness, Gesundheit, Bodybuilding und alles, was mit Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, meinen Kollegen Nick Tibuschek mit am Start zu haben. Nick ist ein Calisthenics-Athlet, ein Weighted Calisthenics-Athlet und sogar ein Bodybuilder. Also Nick hat schon einiges im Kraftsportbereich durchgemacht, durchlebt und ist mittlerweile ein sehr, sehr erfolgreicher Coach auf seinem Gebiet geworden. Und demnach freue ich mich, dass ich diese Folge zusammen mit Nick aufnehmen durfte. Zusammen mit Nick sprechen wir über verschiedene Calisthenics-Bereiche, beziehungsweise wir gehen darauf ein, wie er überhaupt zu dem Sport gekommen ist, was es mit Calisthenics auf sich hat und wie daraus ein Wettkampfsport geworden ist. Zudem gehen wir ein bisschen darauf ein, wie wir gegenseitig von Sportarten lernen können. Das bedeutet, wie ein gewisser Übertrag entstehen kann von Weighted Calisthenics, Powerlifting und auch Bodybuilding und wie man von der jeweils anderen Sportart lernen kann. Dabei besprechen wir verschiedene Dinge, zum Beispiel, was ist benötigt, um gewisse Übungen besser performen zu können, beispielsweise einen Pull-Up, beispielsweise eine Kniebeuge und so weiter und so fort. Und zudem gehen wir noch darauf ein, wie die Body Composition mit in dem Sport einspielt. Das bedeutet, welchen Körperfettanteil ein Athlet haben sollte und wie man gegebenenfalls auch von einem höheren oder einem niedrigeren Körperfettanteil in der jeweiligen Sportart profitieren kann. Alles in allem ist auf jeden Fall das Ganze eine sehr, sehr coole Folge geworden, die euch und auch mir einiges zeigen konnte, was den Calisthenics-Bereich angeht, und ich bin gespannt, wie euer Feedback ist. Wenn ihr mehr solcher Folgen aus anderen Sportarten haben wollt, dann gebt mir gerne Bescheid, schreibt mir auf Instagram eine DM, in den Shownotes ist mein Profil verlinkt und dann kann ich mich mal umschauen und natürlich auch aus anderen Sportarten Leute mit hier ins Boot holen, denn ich denke, wir können auf jeden Fall auch von anderen Sportarten lernen. Jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Episode und wir hören uns. Moin, mein Lieber, ich heiße dich hier herzlich willkommen in der Show, Nick. Ich freue mich, dass du mit am Start bist. Und ja, Nick, die meisten Leute, ich weiß gar nicht, ob die dich aus dem Bodybuilding-Bereich so krass kennen. Auf jeden Fall in dem Weighted Calisthenics-Bereich bist du, denke ich, schon ein sehr, sehr großer Name. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, wir machen heute mal eine Folge zusammen. Nick, ich freue mich, dass du heute hier in der Show mit am Start bist. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und wieso du irgendwie jede Kraftsportart schon mal durchgelebt hast. Ja, das ist schon crazy.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Nick, wie du jetzt gerade schon gesagt hast. Ja, was soll ich groß sagen? Ich bin jetzt gerade 29, werde bald 30. Jetzt fangen die grauen Haare an. Ich glaube, aus dem Bodybuilding-Bereich, also wenn irgendjemand vor 2 Jahren bei der WNBF dabei war, dann kennt er mich vielleicht. Ich war der komische Typ mit dem langen Bart und den geflochtenen Haaren.
Bisschen dickerwiesig. Hast du nur einen Wettkampf gemacht in der Saison?
Nur einen einzigen gemacht, weil sich das zeitlich gar nicht... Es ging sich zeitlich gar nicht aus. So. Also es war eine ganz krasse, kurzfristige Entscheidung damals. Also ich habe die Diplom-Strength-Coach-Ausbildung beim Andy von Intelligent Strength gemacht. Und da machst du halt diese Diät. Und ich habe dann so ganz spontan zu meinem Coach, dem Sebastian Ehmann, der ja auch schon hier war, einfach gesagt so, Basti, lass einfach voll drauf gehen, wir machen noch einen Wettkampf. So, er so, Nick, das sind 12 Wochen, das ist no way. Ich sag, doch, das machen wir. Sagt er, okay, Nick, aber du wirst richtig leiden. So, und dann haben wir halt echt richtig, richtig mich leiden lassen. So, ich meine, es war definitiv nicht GNBF-Härtestandard, so, aber für den WNBF und den ersten Wettkampf war es okayisch, sag ich mal.
Ja, ich finde das gerade ziemlich cool, mit welcher Lockerheit du das hier erzählst, ne? Weil hier waren schon echt viele Leute auf dem Podcast, so, den hättest du das so wahrscheinlich gar nicht drücken können, ne? Also, das hätte jetzt ihr Leben gekostet, glaube ich, so gefühlt, ne? Aber wenn die so Geschichten hören, so, dann gehen die ja komplett unter. Ich finde es halt eben witzig, dass man auch mal so das Kontrastprogramm hat und Leute hier hat, die das Ganze vielleicht auch mit einem gewissen Humor und Spaß sehen und auch Spaß an der Sache einfach haben wollen. Aber ich glaube, dass es bei dir auch irgendwie daher rühren, dass du wahrscheinlich auch sportartenübergreifend arbeitest, oder?
Ja, also für mich war halt, ich habe keine Ahnung, ich war früher bei der Bundeswehr so und da habe ich eigentlich angefangen, überhaupt mal so Sport zu machen, weil ich halt ein echter Fettsack war so. Darf ich das Wort hier so sagen?
Klar,
unzensiert.
Und im Endeffekt so bin ich dann halt von da aus gehen, so quasi so dieses klassische militärische Drill-Zeugs, das du halt da voll auf die Fresse kriegst. Darüber bin ich halt dann irgendwann ins Fitnessstudio gekommen, weil ich halt Klimmzüge können wollte so. Und für mich war da aber immer schon so eine gewisse körperliche Leistungsfähigkeit im Vordergrund so. Auch klar, so, ne? Bundeswehr dem Ganzen halt auch ein bisschen geschuldet. Mhm. Und ich habe aber immer Spaß auch einfach an der Sache gehabt. Ich habe damals so Videos gesehen, so von diesen. Kennst du noch Barstars?
Ja, schon.
Die liefen bei McFit immer auf diesen Bildschirmen da, weißt du? Und das fand ich geil. Und da habe ich so, das will ich auch können. Und dann bin ich auf den nächsten Spielplatz bei mir um die Ecke gegangen und habe halt angefangen, da Klimmzüge zu üben. Und das war so, so der erste Kontakt überhaupt mit Calisthenics dann im Endeffekt. Und von da ausgehend habe ich dann halt mit Freunden angefangen, mich regelmäßig an so einem Park zu treffen bei uns in der Nähe. Ich komm aus der Nähe von Gießen. Und in Wetzlar gab es so einen kleinen Stangenpark und da haben wir so ein bisschen trainiert. Da haben wir mit 6 Leuten oder so angefangen, so im Dezember. Es war scheiße kalt. Und es hat einfach Spaß gemacht so. Und weil halt viele Leute dann auch immer mehr dazugekommen so sind, so, weil das war halt so ein bisschen. So 2012, 2013 so um den Dreh, so die Era mit so Social Media fing halt gerade so an. Und Leute fanden es cool, dass wir so Fotos gepostet haben und so richtig schlecht geschnittene Videos und so. Und dann sind die...
Wie es halt damals noch so war, ne?
Ja, das ist halt, ne?
Und damals, eigentlich crazy, weißt du, wir reden hier von 7, 8 Jahren und sagen halt damals, aber das Game ist so krass überrannt worden auf einmal, ne, mit... 4K-Videos, jeder YouTuber hat irgendwie eine Sony Alpha A7 III für mehrere tausend Euro so und das nimmt alles so Ausmaße an, ne? Und da reden wir jetzt von 7 Jahren oder was, das ist so crazy.
Aber es hat damals funktioniert und es hat fantastisch funktioniert so, weil wir sind dann so von so 6 Leuten, die wir am Anfang waren so, die sich mal getroffen haben, um so ein bisschen an so einem Stangenpark zu pumpen, so im Sommer zu 136 Leuten geworden. Das ist halt komplett explodiert so.
Ja.
Und da ist so ein bisschen die Zeitung auf uns aufmerksam geworden und auch so ein Sportverein und der hat dann halt so gesagt so, ey, was ihr macht, ist total cool. Der Park, wo ihr trainiert, der gehört uns. So, habt ihr Bock, ein Teil des Vereins zu werden? Und so bin ich dann so ein bisschen in diese Coach-Szene reingerutscht und dann habe ich halt auch so ein bisschen entdeckt, alles klar, es gibt Wettkämpfe in dem Bereich. Und habe dann gefragt so, wer hat Lust, an einem Wettkampf teilzunehmen? Und es war halt immer ein Spaßding, weißt du? Mhm. Und daher kommt es dann auch im Ursprünglichen, dass wir dann halt immer gesagt, okay, wir haben Spaß an der Sache, aber wir wollen es halt auch gewinnen, so. Und dann haben wir immer Vollgas gegeben, wir haben uns immer umgebracht, jede Session, also wirklich, da sind Sachen gelaufen, so, dass, wenn du das aus einer trainingstechnischen Sicht siehst, das war nur Unsinn. Aber es war geil und es hat Spaß gemacht. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Faktor ist, dass man das auch so ein bisschen mit im Kopf hat, dass du das am Ende des Tages ja natürlich erfolgsorientiert machst, aber nicht nur so verkopft, sondern das macht, du machst das, weil es Spaß macht. Kannst mir nicht erzählen, dass du jede Session ins Training reingehst und dich nicht freust drauf. Das muss so laufen, dass du Spaß dran hast.
Und wie war das damals? Also jetzt bist du wirklich so in einer sehr starken Nische, würde ich jetzt einfach mal sagen, so mit dem Weighted Calisthenics. Damals war es aber, glaube ich, noch Calisthenics, oder? Also wenn du jetzt davon sprichst du, dass ihr an Stangen trainiert habt, etc. Zählt das auch zu Weighted Calisthenics? Oder wie ist die Unterteilung da? Also wie habt ihr da angefangen und wie ist das dann weitergegangen?
Also der Sport hat sich in dem Zeitraum halt auch voll krass entwickelt. Du musst dir jetzt vorstellen, zu dem Zeitpunkt waren das so richtige Wald- und Wiesenwettkämpfe. Du hast dich an einem anderen Stangenpark irgendwo anders getroffen, wo ganz viele Leute aus anderen Städten kamen und dann wurde gegeneinander Klimmzüge und Dips gemacht, so. Nur Bodyweight. Und wer mehr gemacht hat, hat gewonnen, so. Und dann warst du halt so instant deutscher Meister oder sowas. Also wirklich so richtig rural, so. Und das ist aber mit der Zeit halt voll gewachsen, so. Dann gab es die ersten Wettkämpfe auf der FIBO, so, ich weiß nicht, den kennst du noch Baristi?
Nee.
Das war ein riesengroßer YouTube-Account so. Und die haben halt auf der FIBO einen großen Wettkampf gehabt und so, und das wurde dann mit der Zeit immer größer, und da gab es so die ersten Zusatzgewichte so. Da hast du aber Kettlebells benutzt, die du an Gürtel gehangen hast, und da war so der Standard 32 Kilo Klimmzüge und 48 Kilo Dips, und wer damit die meisten Wiederholungen gemacht hat, hat das auch wieder gewonnen. Und dann wurden die Regularien immer strenger, du musstest halt so genau perfekte Form treffen, sonst ist die Rep ungültig, und es wird halt immer strenger, und irgendwann hat sich aber so rausgestellt, so, das ist halt nicht so zukunftsorientiert, das Ganze so zu machen. Und du musst dir halt vorstellen, so, das fing halt 2014 an, wir haben jetzt 2021 und wir haben mittlerweile dann jetzt einen Vierkampf, der sich aus diesem Klimmzug- und Dip-Ding eigentlich entwickelt hat, in diesem eigentlich recht kurzen Zeitraum, wo du halt jetzt Muscle-Ups hast, Klimmzüge oder du kannst auch, also Pull-Ups oder Chin-Ups machen, ist egal, Dips und die Kniebeuge halt. Und das halt auf einen One-Rap-Max so. Da hat sich halt in der kürzesten Zeit eigentlich ein eigener Vierkampfsport quasi so entwickelt aus diesem, wir machen Klimmzüge und Dips. So, das ist komplett eskaliert, weil die Community halt auch in der Zeit relativ gewachsen ist, so, weil irgendwie die Leute es halt auch einfach geil fanden. So. Du hast halt in dem Sport einen riesen Vorteil. Das ist ein kraftbezogener Kraftsport, bei dem du nicht fett werden darfst. Weil das ist nur hinderliche Masse. Und das ist halt der große Vorteil, du bist stark und du siehst gut aus. So.
Ja, krass. Ja, eigentlich sehr, sehr cool. Jetzt, wo du das mal so aufgezeigt hast, ne? Also mir war die Sportart schon so bekannt, aber ich habe mir gerade währenddessen schon so ein paar Gedanken gemacht, ja, wie baut man denn das Training da auf? Und eigentlich ist das fürs Bodybuilding an sich wahrscheinlich schon fast fördernder wie jetzt Kraft-3-Kampf, wenn ich mir einfach so die Lifts anschaue. Beziehungsweise könnte irgendwo auch ähnlich gewertet sein. Also ich habe gedacht, so Weighted Calisthenics, so, das ist einfach ein bisschen mehr Einschnitt so in deine Bodybuilding-Laufbahn. Aber ist es eigentlich so gesehen gar nicht wirklich. So, weil gerade auch so ein Pull-Up, ne, also da hast du halt auch eine andere Belastung, wie zum Beispiel bei einem Deadlift, ne? Ich glaube, Deadlifts habt ihr auch nicht drin, ne?
Nicht als Wettkampf-Deadlift, also. Aber es ist, ich habe keinen einzigen Athleten, der nicht hebt.
Ja,
das ist überhaupt nicht Calisthenics, okay. Aber ey, das ist einfach. Also mein Ansatz dazu ist halt einfach so, du hast halt Grundübungen, die sollten in jedem Sport halt gesetzmäßig drin sein. Und Heben ist definitiv eine davon, so.
Ja. Was ich mir super schwer vorstelle, ist wirklich ein Pull-Up mit, also auf One Rep Max. Also da stelle ich mir diese Spanne sehr, sehr klein vor, ne? Also den Pull-Up quasi auszuführen. Weil du hast ja keine Ahnung, wenn ich mir jetzt Gewicht dranhänge, ich mache vielleicht 10 Kilo oder 15 Kilo Zusatz, ne? Aber die Spanne nach oben, die ist halt so gering, oder? Also wie ist das so erfahrungstechnisch?
Also ich sag's mal so, das ist komplett explodiert über die letzten 3 Jahre. Also, ich glaube, 2017 oder 2016 gab es noch so ein, boah, da war ein richtig krasser Typ, der hat einen Weltrekord aufgestellt, der hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt war es irgendwie so 95 Kilo One Rep Max. Und im Moment in der Community...
Als Zusatzgewicht?
Ja.
Alter, ja okay, das ist aber schon heavy, wenn ich mir das vorstelle allein, das ist schon stramm.
Das ist schon irre so, aber du hast halt mittlerweile in der Community selbst, also du hast halt wirklich einen großen Haufen von den genetischen Freaks, die es halt jetzt gerade noch ganz, ganz, ganz krass in dem Sport so gibt, dann gibt es bestimmt locker 10 Leute, die 100 Kilo Pull-Ups machen. Der Weltrekord liegt bei, ich glaube, 120 im Moment. Und es gibt einen Typen, der, das ist so eine YouTube-Legende, der ist halt nie auf einem Wettkampf angetreten so, aber der hat halt neulich ein Video rausgehauen, wo der halt ein 140 Kilo Chin-Up macht.
Mhm.
Bei über 100 Absolut Kilo crazy. Bodyweight.
Übelst crazy.
Aber der, sind die dann on, oder?
Also der ist definitiv on. Das kannst du mir nicht erzählen.
Okay. So. Okay. Ja, aber so arg viel macht es wahrscheinlich trotzdem aber auch nicht aus, weil das sich halt immer noch auf, ja, in Relation zum Bodyweight halt eben gesehen werden muss, ne? Also ich glaube, so viel bringt dir das da nicht zu stoffen, oder? In dem Sport.
Doch. Also du darfst halt nicht vergessen, dass deine regenerativen Fähigkeiten ganz andere werden.
Ja, okay. Ja, crazy. Weißt du, wer mir die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, seit wir das Gespräch angefangen haben? Kennst du diesen einen, der immer in diesen Motivationsvideos war mit der Glatze, der ultra shredded war auch und da...
Hä? Frank Medrano.
Genau, Mann. Den habe ich auch die ganze Zeit noch vor Kopf, wo du gesagt hast, so, ja, wir haben angefangen an Stangen da rumzuhangeln, Chin-Ups, Pull-Ups, dies, das, so. Und der ist so der Inbegriff für mich gewesen, so Calisthenics. Calisthenics, so der, ja. Den habe ich immer vor Augen gehabt. Der war aber auch schon sehr früh damit dabei, oder? Also, weil, wie gesagt, so, ich habe die ersten YouTube-Videos gesehen, Motivationsvideos, so 2015 oder so, da war der schon immer, ja, ultra shredded irgendwo am Rumbaumeln.
Ja, ja.
Der Boy.
Der Typ ist eine Legende in dem Sport. Also, wenn du länger in dem Sport dabei bist, kennst du den definitiv. Ich weiß nicht, ob die jungen Leute den jetzt so kennen. Gott, Ich bin fast 30 und sag die jungen Leute, gell? Das ist ganz schlimm.
Ja, aber es geht auf, also du gehst aufs Alter zu, ja. Ich auch. Noch nicht so wie du, aber schon auch. Ich habe letztens die ersten grauen Haare bei mir entdeckt, Alter, mit 24. Fuck mein Life, wirklich. Meine Freundin sagt immer so, arbeite mal weniger. Ne? Das ist total crazy. Ja, doch, Nick, ich glaube, also du bist alt, ich werde alt. Wir alle werden alt, aber ist okay.
Das ist in Ordnung, das ist okay.
Ja.
Können wir den Jungen...
Als ich in deinem Alter war, da habe ich noch 150 auf der Bank gedrückt.
Ja, Mann. Nee, aber geile Entwicklung. Ja, doch, wirklich. Also ich finde das auch mega spannend jetzt, wie du das erzählst. Dann bist du ja eigentlich deutschlandweit so einer der ersten Calisthenics-Leute gewesen, oder?
Ja, schon. Also es gibt...
Also wenn ihr da mit 6 Leuten in Gießen angefangen habt so und wart auf einmal 130, wahrscheinlich gibt es ja auch nicht so viele Standorte, wo das überhaupt gemacht wurde. Also wenn ich jetzt hier bei uns in der Gegend gucken würde, ich glaube, wir haben hier ein bisschen Crossfit, aber das war's. Also so 50 Kilometer in die Richtung, 50 Kilometer in die andere Richtung, ne? Also ich glaube, da ist nichts mit Calisthenics.
Der Sport ist immer noch klein.
Ja.
Das ist jetzt nicht riesengroß geworden, aber es ist schon deutlich größer geworden. Deutlich, deutlich, deutlich größer geworden. Mhm. Und das ist auch geil, weil es am Ende des Tages darf man sich halt immer so denken, so wie kannst du es dafür sorgen, dass halt Leute überhaupt Sport machen? Und das finde ich halt persönlich immer super wichtig. Und so diese Hürde, ich gehe in ein Fitnessstudio, ist schon bei vielen Leuten durchaus eine Hürde, wenn es so um dieses Anfangen geht. Und wenn du dann einfach die Möglichkeit hast, über, was weiß ich, ein Türrack, so dieses klassische und zu Hause ein paar Liegestütze, diese Hürde zu nehmen, dass Leute überhaupt mal anfangen, damit Sport zu machen. Und ich rede jetzt gar nicht von dem krassen Scheiß, den dann irgendwie irgendwelche Leute auf YouTube machen oder so, sondern wirklich dieses, fang mal an, ein bisschen Sport zu machen, so, dann ist das schon eine coole Einstiegssache, so. Auch wenn ich behaupten würde, es ist nicht der ideale Anfang, weil du musst halt einen Klimmzug können, um einen Klimmzug zu machen, so. Und das ist halt am Anfang nicht gegeben für die meisten.
Ja. Also Pull-Up, glaube ich, ist super schwer zu lernen am Anfang, ohne dass du überhaupt vorher schon ein bisschen Krafttraining gemacht hast. Ja, schon. Also stelle ich mir auch schwer vor.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst, oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Aber das finde ich cool, das ist für die Leute, glaube ich, ein bisschen greifbarer, wie so ja, Bodybuilding oder Powerlifting. Weißt du, wenn man so diese krassen Extremen immer so sieht, ne, dann ist das nicht so greifbar. So. Und die Leute, die gehen ja auch in ein Training rein so und gehen dann automatisch, weil sie nicht so aussehen wollen wie der Bodybuilder XY, was da sowieso nicht passiert. Aber sie gehen ja auch schon viel weicher ins Training rein. Und ich glaube, wenn die halt eben die Ambition haben, guck mal, ich will einen Pull-Up lernen können, so... Dafür muss ich aber die Arbeit zum Beispiel in den Latzug investieren und so weiter. So, dann gehen die vielleicht auch ganz anders an die Sache ran wie Bodybuilding. Und dann kann das wahrscheinlich auch so ein guter Transfer werden von dieser zu anderen Sportarten, so beispielsweise. Oder man bleibt halt eben drin, klar.
Also ich finde auch, dass das ein schöner Ansatz ist am Anfang, weil als Wettkampfsportler weißt du, dass du wirklich gut in einem Sport erst wirst, wenn du das über sehr, sehr lange Zeit machst. In der Regel über Jahre, so. Und wenn du das über Jahre machst, ist halt das Ding dabei, dass du meistens bei den Leuten am Anfang nicht so dieses hast, dass sie sich das überhaupt vorstellen können, dass sie das jetzt machen. So über Jahre.
Ein
Klimmzug oder irgend so eine Liegestütze oder sowas, das ist sowas, das sind so Kleinziele, die halt für viele Leute so im Kopf erreichbar sind, so vom Anfang an. Und das finde ich ist sowas super Wertvolles bei sowas, weil man muss halt einfach sagen, so, die Leute müssen halt erstmal lernen, überhaupt dran zu bleiben. Gerade am Anfang, so sag ich mal. Für uns später bleibt es ja eigentlich nicht anders so. Weil du in deinem Kopf zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich will fette Hemmis haben, hast du ja auch nicht, ich lasse jetzt meine Hemmis um einen Zentimeter wachsen in diesem Monat, sondern ich heb halt einfach, keine Ahnung, versuche mehr zu heben als im letzten Block. So. Und da hast du auch deine Kleinziele immer so gesteckt. Und das ist eigentlich der gleiche Ablauf. Aber den muss man halt erstmal lernen, so, dass das halt so rum funktioniert.
Ja, verstehe ich. Jetzt würde mich mal interessieren, du hast eben gesagt, du bist beim Seba auch noch im Coaching. Ich wusste das ja auch schon vorher. Wieso hast du dich jetzt für einen, oder bist du Vollzeit bei dem Coaching? Macht der nur dein Training? Macht der nur Body Composition? Oder was übernimmt der Seba? Weil der ist ja jetzt kein Weighted Calisthenics Coach, oder? Also, der ist ja quasi eigentlich Bodybuilding Coach und Powerlifter, so würde ich jetzt mal sagen, für den Großteil seiner Athleten wahrscheinlich so, ne? Aber bei dir macht er beides?
Bei mir macht er Ernährung und Training, beides. Mhm. Dazu muss man so ein bisschen im Kopf haben, also ich bin jetzt jemand, also wir zwei arbeiten richtig krass Hand in Hand miteinander so. Also es ist mittlerweile so, dass wir uns dann auch teilweise absprechen, dass ich sage, Basti, das und das müssen wir reinnehmen, damit ich da und da besser werde. So, keine Ahnung, meine oberste Position im Klimmzug zum Beispiel ist so eine schwache Position für mich. Und das als Wettkampfathlet ist es wichtig für mich, dass ich da drin besser werde. Und dann sage ich so, mit meinen eigenen Athleten mache ich das oft so und so. Lass uns das bitte ausprobieren oder machen, dass wir das so und so auch machen. Und da sind wir halt ganz eng in einem Kontakt, weil ich habe halt das große Problem für mich so, ich bin selbst einer der wirklich ganz wenigen Coaches in dem Bereich, die überhaupt in dem Bereich arbeiten. Und ich will jetzt niemanden diskreditieren, so, aber ich halte halt im Moment, also ich wüsste nicht, wer mir noch was beibringen kann im Moment in meinem eigenen Sport. Das ist scheiße so, dass es so ist. Und ich wünsche mir auch, dass das sich verändert und arbeite da natürlich auch dran. Aber im Moment ist das halt schwierig so. Vor allem, was dann auch so dieses gezielte Programmieren von so Zeugs angeht. Weil wir halt selber gerade Pionier auf dem Gebiet sind. Weil wir selber super viel erfahren, weil der Sport so scheiße jung ist. So, das ist halt das große Problem so. Und wir haben selber im Moment, ich mit meinem Team, wir sind halt die im Moment den größten Erfahrungsschatz in dem Bereich haben, weil wir es halt am längsten machen so.
Ja.
Das gebe ich dann halt von dem, was ich weiß und gelernt habe so und den normalen ganzen wissenschaftlichen Ansätzen zu Krafttraining, die man natürlich auch hat, das setze ich mit dem Seba dann meistens an mir als Experiment eigentlich einfach um so.
Also du siehst dich dann auch quasi ein bisschen mehr als eher in der Coach-Rolle? Wenn ich das jetzt so raushöre, stimmt das oder würdest du dich eher als Athlet sehen?
Beides. Also ich behaupte jetzt mal, dass du da auch nie rauskommst. Einfach weil, gut, ja, das Ziel ist natürlich, dass ich irgendwann als alter Mann mit einer Trillerpfeife in einem Gym sitze und meckere, das war scheiße, nochmal so richtig schöner alter russischer Coach. So.
Perfekt wie beim Rugby. Du bist scheiße. Du kannst gar nichts. So richtig voll drauf, ja.
Aber so, ich glaube auch, dass man, um wirklich ein guter Coach zu sein, musst du, glaube ich, auch immer am Ball bleiben, eine gewisse Erfahrung auch immer weiter selbst zu machen. So.
Also du, bin ich ganz deiner Meinung.
Du fühlst das besser, sage ich jetzt mal. So, weißt du, du bist immer selbst auch ein Teil des Ganzen. Und das sollte man nicht unterschätzen, dass das schon auch sehr, 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 sehr wichtig ist.
Ich habe gestern, die letzte Folge hatte ich mit Alexander Krump, das war gerade gestern, hatte ich eine Podcast-Episode gemacht. Und zwar hat er da auch gesagt, so er startet jetzt nach 4 Jahren auch unter den Umständen oder versucht er trotzdem nochmal zu preppen, einfach um es nochmal gemacht zu haben. So, und das fand ich eine sehr, sehr wichtige Aussage, weil ich da auch so ein bisschen reflektiert habe. Man hat auch gedacht, so ja, eigentlich, also man weiß zwar, wie es geht, aber man wird ja auch immer besser. So, und eigentlich auch das, was du jetzt schon verbessert hast, musst du ja selbst dann irgendwann mal in die Tat umsetzen, weil ansonsten wirst du nie selbst erfahren haben, ob es wirklich besser ist. So klar, du kannst es an anderen machen, aber ist es wirklich besser? Also hast du das anders wahrgenommen? So, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Grundbaustein. Das finde ich gut, dass du das sagst auch. Also so, da sind wir uns dann doch, glaube ich, schon sehr, sehr einig. Weil es gibt ja auch Athleten, die haben halt keinen, oder die sind halt selbst noch nie gestartet, aber coachen halt. Ne? Und das finde ich auch nicht verwerflich, aber ich würde nicht hingehen. So persönlich, ne? Also ich würde mir keinen nehmen, der halt selbst noch nie gestartet ist. Wie der jetzt platziert hat dann im Endeffekt, so, das weiß ich, das ist mir egal. So, aber ich will, dass er es einmal gemacht hat, so, dass er mich auch betreuen kann, so. Also, weil ich will wissen, Oder ich will eine Sicherheit haben, dass er fühlt, was ich gerade durchmache. Egal in welcher Situation.
Also dazu muss man sagen, ich habe auch sehr lange Athleten betreut, ohne dass ich selber groß in Wettkämpfen unterwegs war. Sehr, sehr lange. Ja. So, das muss man auch ganz klar so sagen. Das hat auch trotzdem funktioniert, hat aber damit zu tun gehabt, dass ich halt zu dem Zeitpunkt so unglaublich viele Athleten ins Feld geschickt habe und halt dadurch, dass ich das in dem Vereinsleben drin war, so unglaublich viele Menschen gleichzeitig coachen konnte. So, das war jetzt nicht ein ganz individuelles Coaching so, aber du siehst halt super viel, was funktioniert für wen gut, auf welcher Ebene wo, ja, was musst du halt machen, damit die da und so besser werden. Das ist schon so, dass du auch sehr davon profitierst, mit möglichst vielen Menschen zu arbeiten, aber ich muss sagen, die größten Sprünge für mich selber als Coach habe ich definitiv da gemacht, wo ich auch selbst viel mehr competitive unterwegs war als Athlet selbst und weil du schlichtweg einfach besser dich in die Situation reinfühlen kannst. Wobei man sagen muss, es nimmt dir auch viel Coaching-Kapazität, wenn du als Athlet unterwegs bist.
Schon.
Weil, also jetzt auf dem letzten Wettkampf haben wir keine Ahnung. Wir waren, glaube ich, insgesamt von uns knapp 10 Leute und alle unsere Coaches sind auch selber angetreten. Das war schon schwierig so.
Ja, glaube ich. Ja, das war auch eher gar nicht so gemeint, dass man ja immer regelmäßig starten muss. Also du musst nicht alle 2 Jahre starten, jetzt einfach mal aus dem Bodybuilding-Kontext heraus, um gut coachen zu können. Aber ich denke, dass es halt eben in gewissen Zeitperioden sinnig ist, trotzdem nochmal zu starten, weil man halt eben immer ganz neue Erfahrungen macht. Ne? Aber wie du schon sagst, das nimmt einem auch sehr, sehr viel Kapazität. Also du wirst in der Zeit halt eben selbst dann wahrscheinlich nicht ganz so viele Leute auf die Bühne bringen können, wenn du nicht schon ewig da drin bist. Also jetzt denke ich, das wird im Calisthenics genauso sein. Ja. Und jetzt nochmal ganz kurz so auf den Seba zurückzukommen, weil ich das mega interessant finde, so dass der wirklich sein Training macht. Und wie strukturiert er jetzt so quasi ein Training von dir oder wie strukturierst du auch ein Training von deinen Klienten? Also das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Gibt es da grundlegende Unterschiede auch zum Bodybuilding? Gleicht das so einem KDK-Programming, also so einem quasi einem Powerlifting-Programming, oder hat das so wirklich ganz, ganz eigene Komponenten, die man so im Bodybuilding und Powerlifting gar nicht mit einbringt? Und wenn, was wären so das für Komponenten? Ne? Kannst du einfach mal so einen Lift raussuchen, wo vielleicht was drin ist, was man so vielleicht nicht normalerweise beüben würde, so, weißt du, im Krafttraining. So, mich interessiert das einfach, wo so die kleinen Unterschiede sind zwischen dem Bodybuilding, Hypertrophie-Training, vielleicht dem Powerlifting-Training und jetzt auch hier dem Weighted Calisthenics.
Also ganz klar muss man sagen, dass da an der Stelle halt die grundlegenden Sachen, wie es so ist, dass du, wie du peakst oder so, das verändert sich jetzt nicht groß von irgendeiner Periodisierung. So, ja, also ja. Das bleibt sehr gleich. Wo sich halt definitiv Sachen ändern, sind im Programming selber. Und da wird es halt sehr interessant, weil du hast dann die Übung Muscle Up mit drin und die ist super, super, super technisch. Und ich sag immer, das ist eher so, dass du halt diese eine Übung mit drin hast und du kannst die eigentlich eher sehen wie beim Weightlifting der Snatch. So, wo es halt ganz krass darauf ankommt, dass deine Technik perfekt ist, damit du möglichst viel Gewicht bewegst. So. Und je perfekter das wiederum ist, desto besser kannst du die Übung am Ende machen und auch langfristiger, weil die halt sau verletzungsanfällig ist. Und da muss man halt sehr stark darauf achten, dass man an der Stelle gut und smart das Ganze gestaltet, weil du hast halt das große Problem, normalerweise würde dir in jedem Sport gesagt werden, um gut zu werden, musst du fett werden, so im Kraftsportbereich. Das kriegst du im Bodybuilding immer gesagt, so, das kriegst du im Kraft-3-Kampf immer so gesagt und das darfst du bei uns im Sport aber nicht. So, das heißt, du musst immer so diese Balance halten, wie bleibe ich halbwegs lean, kann aber trotzdem gleichzeitig gut Muskelmasse aufbauen, weil am Ende des Tages so die Regel, mehr Muskelmasse ist besser, die bleibt immer gleich. So. Und da musst du halt eine ganz harte Waage treffen, dass du das möglichst gut kontrollierst, dass du halt nicht zu fett wirst am Ende des Tages, weil gerade bei einem Muscle-Up, das eine sehr explosive Bewegung ist, das rächt sich halt richtig krass. Jeder Kilo, den du mehr wiegst, den merkst du sofort. Und da musst du extrem aufpassen an der Stelle.
Außer du bist Kali Muscle und Muscle-Upst irgendwie 150 Kilo.
Ja, aber der würde zum Beispiel bei uns keinen einzigen gültig bekommen.
Ja, aber es ist trotzdem komplett geistesgestört. Also, ich kenne das eine Video, da macht der 15 Stück hintereinander oder so, ne? So, sieht zwar ein bisschen witzig aus, wie so ein, kann schon fast so sagen, wie so ein Gorilla halt einfach, ne? Der sich da irgendwo so hochzieht, aber es ist komplett crazy. Ich krieg keinen hin. Wahnsinn. Also, ja, das ist für mich unverständlich. Und wie ist so die Spanne, Nick? Also, wo würdest du jetzt sagen, beispielsweise einfach mal bei dir, was hast du, 100 Kilo, 90 Kilo?
Also, ich habe jetzt gerade, habe ich 99. Das ist für mich auch ein relativ gutes Gewicht, wo ich halt gleichzeitig noch vernünftig beuge, aber auch ganz gut meine Muscle-Ups machen kann so. Ich beuge tatsächlich besser so bei roundabout 102 und mache bessere Muscle-Ups bei ungefähr 97. Mhm. Aber ich muss halt irgendwo so diese Mitte treffen, dass ich halt so in der Mitte halt beides ganz gut performen kann. So. Und das ist halt die Schwierigkeit, die ich da immer ganz gut treffen muss. So. Das heißt, der vom Gewicht her macht das schon einen Unterschied. Und dann ist natürlich auch immer so ein bisschen so dieses, wie ist der Körperfettanteil von dir? Mhm. So. Weil im Endeffekt Körperfett ist für uns nur hinderlich.
Mhm. Ja, also das Thema finde ich jetzt gerade mit
Body Composition etc., das finde ich mega interessant. Geht ihr dann auch ähnlich vor wie beispielsweise ein Bodybuilder, der erstmal Gewicht in der Offseason natürlich auch irgendwo draufpackt, vielleicht mit einer geringeren Rate of Gain dann in dem Moment, also dass du einfach die Zunahme ein bisschen geringer gestaltest? Und wenn ja, wie ist so ungefähr der Weg von, okay, hier das ist mein Wettkampfgewicht und so hoch kann ich in der Offseason gehen, ohne dabei krass drunter zu leiden unter meinem Gewicht? Und dann musst du ja auch nochmal zurück. Also diätest du quasi in den Wettkampf rein oder versuchst du eigentlich den Großteil überhaupt von deinem Training auf einem Gewicht zu bleiben? Weißt du, wie ich meine? Also versuchst du den Großteil deines Trainings, das ist ja auch im Powerlifting ähnlich, so performe halt den Großteil deiner Zeit in deiner Gewichtsklasse. Alles andere macht ja irgendwo keinen Sinn, weil es den Wettkampf nicht reproduziert.
Für mich selber ist es so, dass ich in jede Richtung schon gegangen bin damit.
Okay.
Deswegen ich jetzt gerade für mich auf meinem Wohlfühlgewicht ungefähr bleibe. So, damit fühle ich mich auch im Spiegel wohl, das ist in Ordnung so für mich, das ist für mich persönlich auch ein relativ wichtiger Faktor. Und dann habe ich aber auch Athleten, mit denen spreche ich darüber und sage so, das wird eine Zeit, wo du dich nicht mehr ganz so wohl fühlst, du wirst jetzt nicht fett werden, aber du wirst halt definitiv schwerer werden, du wirst es in deinen Pull-Leistungen merken, bei Dips und Backsquats jetzt nicht unbedingt so stark, aber in allen Pulling-Sachen wirst du es schon auch merken. Ein gutes Beispiel ist jetzt ein Athlet, der normalerweise bei uns, der hat ungefähr ein Wettkampfgewicht von 83, der ist in der 80 bis 87er Gewichtsklasse so und der hat jetzt zuletzt 89 gehabt. So. Also den haben wir tatsächlich von 83 im Oktober bis jetzt halt auf 89 hochgebracht, aber sehr, 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 sehr langsam. So. Mhm. Also der hat eine ganz, ganz geringe Rate of Gain so, was das Körpergewicht so angeht, aber der ist halt muskulär dafür, glaube ich, haben wir richtig viel rausholen können so. Der wird jetzt von mir demnächst wieder so in einen Minicut geschickt, wo wir dann einfach mal schauen, dass wir wahrscheinlich so um die 4 Kilo nochmal runterhauen, weil wenn alles gut geht so, das ist halt im Moment ein bisschen schlecht planbar, soll halt im Oktober wieder ein Wettkampf anstehen so und ich hätte ihn gerne vorher schon wieder auf seinem normalen Wettkampfgewicht, dass er sich dann auch über ein paar Monate dort akklimatisieren kann und daran gewöhnt ist, dass er das Gewicht jetzt wieder hat und dann auch gut performen kann. Das heißt, du hast schon so ein, ich persönlich fahre im Moment so einen Ansatz, dass ich so ein Mittelding zwischen allen Ansätzen fahre, dass ich schon so die Zeiten habe, wo die auch durchaus zunehmen, aber dann auch vor dem Wettkampf jetzt nicht direkt in den Wettkampf rein diete. Also das mache ich tatsächlich eher ungern, gibt's aber auch, ganz klar.
Ja, ja. Ja, okay. Also das hat mich auch wirklich mal interessiert, wie da die Spannen sind. Es hört sich spannend an, aber ich glaube, mittlerweile sind wir zum Glück auch auf dem Stadium oder in dem Stadium, dass wir sagen können, okay, auch selbst wenn du beziehungsweise dein Körpergewicht hältst, dass du trotzdem Muskulatur irgendwo aufbauen kannst. Und ich glaube, da seid ihr mitunter fast das beste Beispiel dann dafür. Ne? Besonders halt, wenn man nicht ganz so erfahren ist. Was ich super interessant finde in dem Sport, hast du Leute, die beispielsweise mit sehr, sehr niedrigen Körperfettbereichen gute Leistungen bringen und andere, die wirklich auch einen höheren Körperfettbereich brauchen, um da gleiche Leistung zu bringen. Ne? Also so, es gibt ja auch so Body Set Point, so wo das Training einfach, ja, wo du einfach merkst, so, du bist hormonell ein bisschen besser eingestellt, so, ne? Wie stark variiert das bei euch?
Ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel für geringen Körperfettanteil, aber trotzdem große Leistung, ist tatsächlich Senior, die so in unserem Sport im Moment so doch tatsächlich kann man wirklich sagen, weltweit so die erfolgreichste Athletin ist. Also so um so ein bisschen Benchmarks zu setzen, die hat so ein Gewicht, das immer so zwischen 56 und 60 bleibt. Die ist knapp 1,60 groß. Und man muss da aber an der Stelle sagen, Sinia ist ein Brecher.
Ja, also ich hau mal das Profil von ihr in die Shownotes. Wer jetzt hier die Folge hört, vielleicht bei YouTube kann man mal ein Bild einblenden und bei den anderen, ihr müsst einfach mal in die Shownotes gehen auf das Instagram-Profil, das ist wirklich komplett crazy. Also komplett crazy. Ja, Brecher trifft gut.
Sie ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass sie, also sie kam aus einem, sage ich mal, ein bisschen höheren Körperfettanteil, als wir vor 4,5 Jahren angefangen haben miteinander zu arbeiten und ist dann kontinuierlich runtergegangen beim Körperfettanteil. Nicht mal gezielt oder so. Also ich mache bei ihr sehr wenig Ernährung tatsächlich. Also es sind immer, wenn dann nur so Empfehlungen und ich, also da wird auch nicht getrackt oder sonst irgendwie sowas, sondern die ist mehr nach Intuition und es funktioniert extremst gut für sie und sie hat aber immer einen geringen Körperfettanteil und performt halt unglaublich so. Also die hat jetzt letzte Woche 142 auf ein Triple gehoben, so, was, denke ich, schon relativ stabil ist. Sie dippt über 50 Kilo Zusatzgewicht, so. Also, da ist Oberkörper-Unterkörper-Relation schon recht stark, so.
Ja, sehr crazy. Also wirklich richtig, richtig hart. Ja, die beugt auch, eigentlich ist sie überall sehr gut, ne?
Die ist überall eigentlich ganz gut. Der hat im Wettkampf hat sie 117,5 gebeugt. Und also da ist sie jetzt definitiv schon drüber.
Ja.
Aber wir sind gerade in einer Phase, wo sie halt nicht auf One Rap halt beugt.
Ja, richtig. Also ich finde das übel beeindruckend. Ja. Ja, und hast du so ein Gegenbeispiel?
Ich habe auch ein Gegenbeispiel. Ich habe auch Athleten, der performt normalerweise in der 80- bis 87er Klasse. Der ist jetzt bei knapp 93, also wäre schon eine Gewichtsklasse höher. Und man merkt bei ihm, dass er gerade in jedem Lift, auch in Muscle-Ups, besser performt, bei einem bisschen höheren Körperfettanteil. Und das ist sau interessant. Und bei ihm ist auch recht groß, 1,80, 1,80, so um den Dreh. Also das merkst du schon, dass also der hat auch keinen Sixpack mehr, sondern halt der hat einen flachen Bauch, aber keinen Sixpack mehr, der so durchkommt. So was normalerweise sehr normal bei uns im Sport ist, dass du schon durchscheinend einen Sixpack hast. Und bei dem ist es so, dass er jetzt gerade, und das ist halt noch nicht hundertprozentig, dass man das jetzt so als das Beispiel nehmen kann, weil es halt jetzt erst eine Weile so ist. Aber wir haben halt seit Oktober kontinuierlich auch dort immer Gewicht draufgepackt. Der ist halt gestartet im Oktober, ich glaube mit knapp 86 Kilo Körpergewicht, so um den Dreh. So, also am oberen Ende seiner Gewichtsklasse und ist jetzt halt tatsächlich am oberen Ende der nächsten Gewichtsklasse und performt stärker, viel stärker. Also der hat gerade Beispiel in der Beuge, gut, das ist ein schlechtes Beispiel, aber in der Beuge hat er im Oktober 180 als 1 gehabt und das beugt er gerade auf, ich glaube, 6, 7, 8, so um den Dreh. Also da merkst du halt, dass der Sprung ist krass gewesen so. In dem kurzen Zeitraum. Und gleichzeitig ist aber die Muscle-Up-Performance ziemlich gleich geblieben. Was dann wiederum zeigt, so, okay, der Progress ist trotzdem da, weil eigentlich hast du ja quasi fast 8 Kilo mehr bewegt.
Ja, ja. Lässt du den jetzt in der Klasse, in der er jetzt drin ist, oder ziehst du den dann nochmal runter?
Nee, den lassen wir da. Weil er einfach schlicht der
performt da besser. So. Ja, ja, weil das wäre jetzt für mich auch so das Ding gewesen. So, ich hätte ihn dann auch einfach als Laie jetzt, ne?
Von außen betrachtet, so hätte ich auch gesagt, so, dann lass den doch in der Klasse. Passt schon.
Das ist, also in dem Fall, warum was erzwingen, wenn dir der Hausverstand doch in dem Moment sagt, so, ey, der fühlt sich wohl, dem geht's voll gut, so, der performt da besser, wozu?
Ja. Nee, bin ich voll bei dir. Ich finde das gerade so interessant, weil ich jetzt parallel schon mal gedacht habe, so wäre der Sport eigentlich auch was für mich, so, weil ich bin auch so eigentlich, also ich will auch gern ausprobieren. Ich werde auch in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren so nicht nur noch Bodybuilding machen, also der Hauptfokus wird auf jeden Fall drauf bleiben, so, aber man muss halt eben auch, ich bin da immer so, vielleicht bin ich ein bisschen unrealistisch, vielleicht realistisch, ich sage immer, im Ausland ist es schwer als Natural Bodybuilder. So, weil du nie die Standards hast, die du in Deutschland hast, so, ne? Also so nicht von der WADA und so, die sagen zwar alle so, die testen super toll und es ist aber nicht mehr so wie in Deutschland, so. Und das ist, macht so ein bisschen unsicher. Du weißt, du musst die Leute schlagen, weil sie sowieso da starten, aber du hast keine Sicherheit, dass sie halt auch natural sind, so, ne? Nicht so wie in Deutschland, so. Und dementsprechend denke ich, es macht auf jeden Fall Sinn, da weiter zu starten, um auch besser zu werden. Wenn man schon irgendwo auch Profi ist, dann kann man das auch gerne ausnutzen, aber sich auch so ein bisschen in andere Sportarten reintasten, so die nicht so weit entfernt sind. Und da ist natürlich so Weighted Calisthenics und Powerlifting auch irgendwo, sind so zwei Sportarten, die einfach sehr, sehr gut matchen. Ne? Ich finde auch so olympisches Gewichtheben zum Beispiel ziemlich nice. Einfach, also ich finde es geil, viel zu können. Ne? Also so mehrere Fähigkeiten zu haben, weil ich glaube, die haben auch alle einen guten Übertrag so auf den jeweils anderen Sport. So, und ja, habe ich gerade überlegt, so wie wäre es bei mir eigentlich so. Ne? Also ich habe so einen Wohlfühl-KFA, der ist so bei, optisch ist der bei 12-14% vielleicht oder 10-14%. Ne? Hormonell und performance-technisch ist der aber bei 16-20%. Und das wäre, glaube ich, schon zu hoch so, ne? Und ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig so für mich, weil ich merke auch so, dass ich viel bessere Leistungen habe, wenn ich halt mehr wiege. Ne? Ja, also, keine Ahnung. So, aber bei mir sieht man halt auch mal mit 18% auch noch Abs, ne? Oder Quadstreifen so. Das ist irgendwie halt Muskelmasse bedingt so, ne? Aber das ist trotzdem suboptimal wahrscheinlich, oder?
Nö.
Nö.
Okay.
Weil, guck mal, ganz ehrlich, ich stelle jetzt eine gnadenlose Behauptung auf. Ich glaube, du bist immer da am besten, wo du gerade am meisten Spaß hast. Und wenn du dich sehr, sehr wohl fühlst und mit einer guten Performance unterwegs bist im Training, so, dann hast du automatisch mehr Spaß dran.
Ja.
So, und ich glaube.
Plausibel.
Und ganz ehrlich, dann wird es halt auch nur geil. So, weil am Ende des Tages so, du wirst halt immer nur da drin wirklich gut, wo du halt richtig Spaß dran hast. So. Und das ja. ist für den einen ist das Bodybuilding, für den einen ist das Powerlifting, dann der nächste kommt mit olympischem Gewichtheben und sowas. Und das ist aber auch der Punkt, warum ich auch sage so, da bin ich hundertprozentig bei dir, probier dich doch mal aus. Am Ende des Tages, selbst wenn es denn nicht deine Sportart ist, hast du 100% irgendwas lernen können. Und wenn wir zum Beispiel von olympischen Gewichtheben was lernen können, dann sind es verdammte Kniebeugen. Das können die sowas von geil. Und ja. wenn du dir Uli Heber anguckst, so, die Jungs haben fette Quads. Also irgendwas machen sie auf jeden Fall richtig. Und wenn es nur das große Volumen von Kniebeugen ist, so.
Ja.
Aber auf jeden Fall wirst du davon halt dann zumindest mal technisch was mitnehmen, was du dann im Bodybuilding beispielsweise wieder für dich großartig nutzen kannst. Wenn du ins Cardi ja. reingehst als Bodybuilder, kannst du von Dips und Pull-Ups mit Sicherheit großartig profitieren, was den Oberkörper angeht. Weil wenn du ja. dir Calisthenics-Athleten anschaust, die haben halt massivste Schultergürtel, alle durch die Bank. So, und das, wenn das.
Das ist auch irgendwo so gerade aktuell noch so ein bisschen das, wo ich sage, so, okay, das wäre Status quo, glaube ich, eher nichts für mich, weil ich immer Schulterprobleme habe. Ich habe auch Probleme mit Dips, ne? Kann man regeln, will es gerade aber nicht drauf anlegen. Also so, das Ding ist, du kannst es adaptieren, sodass du die auch auf jeden Fall ausführen kannst. So, ich habe so oft schon Schulterschmerzen gehabt, so ich glaube in den letzten 5 Jahren irgendwie über, keine Ahnung, 18 Monate. 24 Monate bestimmt, also dauerhaft Schmerz, sodass ich gewisse Übungen gar nicht ausführen konnte. Aber es hat immer wieder funktioniert danach. So, ne? Aber irgendwo die Ursache ist bei mir schon gegeben. Ich denke, ich habe da auch eine genetische ja, Veranlagung einfach so, keine Ahnung, so ein leichtes Impingement vielleicht auch zu haben, beziehungsweise so ein enges Schulterdach, beziehungsweise der Raum drunter. Aber ja, bei mir ist auch so mit der Grund, wo ich jetzt gedacht habe, so, oh, aktuell vielleicht nicht, sind halt einfach Beindefizit, ne? So im Vergleich zum Oberkörper, also so Schultergürtel etc., das ist schon relativ ausgeprägt, so muss ich jetzt gerade nicht noch priorisieren zusätzlich. Deswegen gehe ich gerade tatsächlich auch ein bisschen aufs Powerlifting, weil ich einfach denke, so die meisten Powerlifter haben auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Unterkörper. Wenn die ein Defizit haben, dann ist es bei den Armen, so da habe ich auf keinen Fall eins. So, das spielt mir gerade in die Karten, beziehungsweise es hindert mich wahrscheinlich jetzt nicht, ne? Und deswegen nehme ich das jetzt mal mit, so, habe auch gerade mit Freddy so einen Powerlifting-Wettkampf, haben wir jetzt einfach mal gesagt, okay, komm, wir probieren das einfach mal. Ja, also es ist irgendwie so ein Schritt, weißt du, weil die meisten sagen halt immer so Bodybuilder oder Powerlifter, aber ich finde das halt einfach, das ist geil, das macht Spaß. Und ja, hast du eigentlich schon mal einen Powerlifting-Wettkampf gemacht?
Powerlifting-Wettkampf so nicht, sag ich mal. Aber ich trainiere viel in dem Bereich, sage ich jetzt mal. Also dadurch, dass ich halt mit Seba jemanden habe, der halt auch aus dem Bereich kommt, ist natürlich sowas auch immer ein bisschen, also du, ja, der ja, ist ja. halt so angehaucht, sage ich mal so. Mhm. Also das siehst du bei mir bodybuilding-technisch daran, dass ich halt doch schon relativ starke Hemmis habe, so dass er mich dann doch auch schon durch ziemlich viel Hebevolumen durchgeknallt hat. Also ich selber habe keinen Powerlifting-Wettkampf gemacht, aber Sinja zum Beispiel hat auch schon einen mitgemacht. So, die hat Ich glaube 2000.
Wäre auch komisch, wenn nicht.
Ja, ja. Also die hat auch schon alles durchprobiert so. Also ich experimentiere da auch gerne viel. Ich habe auch schon mit Powerliftern gearbeitet so. Und ich finde es super interessant. Ich habe zum Beispiel einen Powerlifter bis letztes Jahr im Sommer betreut. Über knapp einem Jahr. Der zu uns kam, weil er zum Beispiel in seiner Bench so schwach war und in seinem Oberkörper profitieren wollte davon, was wir mit Oberkörper so im Kali machen. Und das fand ich halt vom Ansatz her auch wieder total smart, dass er halt sagt so, ja, wenn ich doch in einer anderen Sportart meine Defizite ausarbeiten kann und von denen was lernen kann, warum denn nicht das Wissen, das sie haben, zu nutzen? So, und bei dem explodieren alle seine Lifts gerade davon, dass er halt sich einfach mal einen anderen Input reingeholt hat. So. Mhm. Und das finde ich total geil, weil ich habe das selber jahrelang so gemacht. Ich habe, bevor ich mit dem Weighted Kali richtig begonnen habe für mich so, habe ich halt auch zum Beispiel relativ viel mit Kettlebells gemacht. Weil ich irgendwann mal ein Schulterproblem hatte und mir dachte so, okay, Turkish Get-Ups, hört man ja immer, ist das so gut für die Schulter und so, probierst du dich mal dran aus, und bin dann so ein bisschen eskalativ da für mich persönlich reingegangen so. Was ich aber am Ende des Tages halt total, also es hat sich total gut für mich geäußert, weil ich halt wieder aus einer anderen Sportart voll viel lernen konnte so. Und ich glaube, dass sich das in jeder Sportart irgendwo widerspiegelt, dass du irgendeinen bestimmten Punkt von da lernen kannst, und dann geht man halt mal rein und denkt mal ein bisschen langfristiger. Und das ist was ich zum Beispiel aus dem Bodybuilding total geil finde, dass Bodybuilder in der Regel sehr langfristig denken, weil sie es müssen. Du weißt, dass wenn du deinen ersten Wettkampf gemacht hast, weißt du so, okay, ich war der Dünnste hier, ich muss jetzt in 20 Jahren, bin ich dann vielleicht so weit, dass ich hier das Monster bin, so, weil Muskelaufbau halt lange dauert, ne? Und an der Stelle ist das zum Beispiel mein Takeaway, das ich aus dem Bodybuilding mitgenommen habe, dass ich einfach ein bisschen langfristiger mehr aus meinem eigenen Ego-Denken raus muss und in das langfristigere Denken rein muss, um das eben mitzunehmen so. Und das ist sowas, wenn man dann den Ansatz nimmt mit dem langfristigen Denken, dann kannst du es dir auch erlauben, mal in eine andere Sportart reinzuschauen, um von denen wieder was zu lernen. Weil am Ende des Tages wissen wir alle, wie geil die Jungs aussehen, die mit 45 auf der Bühne stehen und einfach schon so viele Jahre Bodybuilding im Körper haben, quasi.
Ja. Ja, nee, ich bin da auch ein sehr, sehr großer Fan davon. Natürlich muss man da jetzt hier als Zuhörer, wenn ihr jetzt denkt, so, ja, ihr könnt Fußball spielen und werdet dadurch besser im Bodybuilding, so, dem ist natürlich nicht so. Das muss schon irgendwo ein bisschen den Bezug haben zu der Sportart, ne? Beispielsweise so Ballsportarten zum Beispiel untereinander macht Sinn, oder auch ein Fitnessstudio für einen Fußballer, so, das macht auch Sinn, aber natürlich, wir sind jetzt hier auch irgendwo sehr auf Muskelwachstum getrimmt alle und auf Kraftpotenzial ausschöpfen, und dementsprechend sollte man natürlich auch in dem Bereich irgendwo arbeiten. Nick, jetzt hätte ich mal noch eine Frage, und zwar, ihr seid auch in Calisthenics natürlich irgendwo darauf angewiesen, ähnlich wie im Powerlifting, dass gewisse Strukturen verletzungsfrei. Wie anfällig, also so, wenn, wie gesagt, so als ich gehört habe, so irgendwie 60 Kilo Zusatzdips und so, da habe ich direkt dran gedacht, so, oh Gott, Schulter, ne? Hast du da Erfahrungswerte? Sind deine Athleten durch diese Lifts anfälliger für Verletzungen, oder hast du das Gefühl, so, das geht eigentlich? Also so, dadurch, dass man halt eben adaptiert und Strukturen auch primed irgendwo auf die Belastung, dass das eigentlich kein Problem ist.
Hier kommen wir jetzt quasi zu einem Thema, das wir vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen haben, und das ist Programming am Ende des Tages. Und da musst du im Kali-Bereich sehr, sehr stark in den Assistenzübungen darauf achten, dass du den Schultergürtel und die Rotatorenmanschette von den Athleten sehr, sehr, sehr gezielt aufarbeitest. Weil Schulterblattansteuerung ist für uns halt bei 3 von 4 Lifts unglaublich relevant, dass das Schulterblatt an der richtigen Stelle sitzt. So. Ja. Jeder Powerlifter kennt das, wenn dir dein Schulterblatt flöten geht in der Bench, dann wird's richtig ekelhaft. So. Und das ist bei uns aber bei 4 Lifts so. 3 Lifts von 4. Ja. Ja. Und das heißt, für uns ist das schon ein riesen relevanter Faktor. So. Es ist jetzt nicht so, dass unsere Leute sich niemals verletzen. Das hast du niemals in der Hand.
Ja, ja, klar. Das, ja.
Ich behaupte jetzt mal, so was Schulterprobleme selbst so richtige angeht, sind wir schon sehr fortgeschritten in der Entwicklung mittlerweile, dass wir unsere Leute sehr, sehr gut gesund erhalten können, was das angeht. Mhm. Sie halt so viel Accessory-Zeug dafür machen müssen, von uns aus gesehen. Und ich bin da jemand, der gerne Leuten eine sehr, 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 sehr starke Schultergürtel-Base legt, bevor die überhaupt richtig an die Sachen rangehen. Also wenn es nach mir geht und ich jemanden als jemand habe, der quasi anfängt und auch auf Jahre den Sport so machen will, dann hat er eigentlich ungefähr mindestens mal ein Jahr, wo er nur die Base bildet, dass er seinen Schultergürtel und da alles gut ausbilden kann. Da gehört immer mit dazu, dass du gute Klimmzüge machst, dass du deine Dips ordentlich ausführst und so, weil am Ende des Tages bin ich auch ein großer Fan davon zu sagen, du musst halt deine Grundübungen, und das ist für mich Dips und Pull-Ups an dem Punkt, wenn du die perfekt ausführst, ist das mit auch eins der wichtigsten Sachen, die du für deine Schulter überhaupt machen kannst an der Stelle so. Und nichtsdestotrotz ist es trotzdem so, dass du halt super viel Kleinarbeit machen musst. Und wenn das nur eine Cuban Rotation ist, das ganze klassische Facepull-Zeug, aber ich mache mit den Leuten auch super viel sowas wie Dislocations oder Weighted Dislocations, wo sie an einem Besenstiel ein kleines Gewicht dran haben und dann einmal so rumdrehen müssen, so, weißt du? Diese klassische Turnerübung und so Zeugs.
Mhm.
Das machen unsere Leute zum Beispiel auch sehr, 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 sehr viel. Also einfach, weil es dich halt auch einfach gesund erhält.
Ja, ja. Das hat man halt in anderen Sportarten eher weniger, ne? So, deswegen habe ich gefragt, so, weil das ist eigentlich so ein Ding. Ich glaube, wenn sich viele Leute mehr irgendwie mit Mobility oder auch mit Stärkung, Kräftigung vom Schultergürtel beschäftigen würden, dass sehr, sehr viele Probleme, egal ob das lange Bizepssehne ist, ob das Supraspinatussehne ist, ob das, wie gesagt, Impingement irgendwo letzten Endes dann wird, dass viele Leute da einfach von profitieren könnten, wenn man einfach die Arbeit da investiert, finde ich interessant, dass ihr das auf jeden Fall mit drin habt.
Ja, weil wir müssen. Wir überleben den Sport sonst nicht.
Ja, klar. Aber im Kraftsport ist es eigentlich nicht anders, ne? Und was ich halt eben ganz oft sehe, ist halt eben wirklich diese Außenrotation und Innenrotation. Das ist ja, also Innenrotation verstehe ich sowieso nie am Kabel, warum die überhaupt irgendjemand macht. Aber diese Außenrotation, ne, vorm Training immer so ein bisschen am Kabel mal hier ziehen und so, das wird euch in eurem Chest-Training nicht dafür vorbeschützen, quasi, ihr euch verletzt gegebenenfalls, weil das ist einfach zu wenig. Also die Strukturen, die müssen ja stark werden, so, ne, die müssen stark werden und nicht bewegt werden. So, Bewegungstherapie macht ihr genug, ja. Ja.
Also da bin ich auch also ich mache schon auch so dieses, wir machen jetzt den Schultergürtel warm und so ins Warm-up von Leuten rein, aber dann auch eher so in die Richtung, sei dir bewusst, wo du was zu positionieren hast in der Bewegung. Und das ist erstmal das Wichtigste, dass die Ansteuerung stimmt. Und falls sie nicht stimmen sollte, musst du halt ein bisschen Korrektur machen. So. Aber das klassische Außenrotatorentraining würde ich nie vor mein Training setzen. Weil warum will ich meine Außenrotatoren vorermüden, wenn ich die gleich brauche, dass die mich stabilisieren in meinem schweren Lift? So, das wäre komplett kontraproduktiv.
Genau, ich glaube, da ist aber oftmals auch das Problem, dass viele Leute halt eben nicht wissen, dass die Rotatorenmanschette primär eben diesen Oberarm, also den Kopf vom Oberarm, in dem Schultergelenk stabilisiert, beziehungsweise der fixiert den da drin. So. Und wenn man den vorermüdet, ist das eigentlich total kontraproduktiv. Also so, das ist nicht nur unnötig, sondern das ist eigentlich kontraproduktiv, jetzt für gewisse Lifts zumindest. Ne? Das bedeutet allerdings nicht, dass man die Muskeln nicht kräftigen sollte. Also da bin ich auch ein sehr großer Freund davon, eigentlich wirklich so Außenrotatoren tatsächlich auch im Training mit einzubauen. Also fest als Übung. Ob das jetzt mit Facepulls, mit External Rotation ist oder ob das jetzt wirklich so eine isolierte Außenrotation ist, bin ich auch ein sehr großer Freund davon, vor allem auch in verschiedenen Ebenen. Also nicht nur quasi in der Facepull-Variante, sondern vielleicht auch Nebenkörper nach außen mit, keine Ahnung, 90 Grad abduziertem Oberarm und wie auch immer man das trainieren will. Also ich bin da ein sehr, sehr großer Freund davon. Bin auch ein super Freund davon von Y-Rises zum Beispiel. Finde ich auch eine sehr, sehr geile Übung, auch mega unterschätzt. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass ihr die wahrscheinlich auch mehr drin habt wie ein Bodybuilder, weil natürlich Schulterblattarbeit da schon sehr, sehr stark involviert ist. Wie sieht es bei euch mit dem Training mit so Isolationsübungen aus? Habt ihr da viel drin? Also sprich, macht ihr beispielsweise auch jetzt für eine Kniebeuge trotzdem eine Leg Extension? Macht ihr Butterfly und was auch immer? Oder setzt ihr eigentlich mehr so auf Bodyweight-Übungen und ja, vielleicht auch eine Bench, Barbell, Kurzhantel, wie auch immer?
Also ich hätte jetzt keine totale Antwort da so an der Stelle, weil das halt echt auf den Athleten ankommt. Wenn du halt merkst, so okay, der muss das da und da halt einfach mehr Muskelmasse haben, Beispiel Quad, der braucht einfach mehr Muskelmasse, macht eine Leg Extension total viel Sinn. So. Wenn du aber merkst, so okay, der braucht da jetzt nicht gezielt nur Muskelmasse, sondern er muss halt auch lernen, wie er da richtig Kraft für die Kniebeuge entwickelt, dann nutze ich an der Stelle zum Beispiel auch lieber eine Hackenschmidt, weil du da halt gezielt eine Kniebeugenbewegung hast, wo du die Quads mit benutzt und du hast halt aber diese krasse ich muss alles stabilisieren, Komponente rausgenommen. So. Das heißt, also für mich ist es so, dass ich schaue mir das schon auch immer aus einem gewissen Bodybuilding-Ding an, dass du halt auch siehst, wenn jemand Defizite hat, das siehst du auch normalerweise so. Also wenn du jetzt mich aus einer bodybuilding-technischen Sicht anschaust, sind meine Quads eine Schwäche. Obwohl ich relativ viel Kniebeugen mache, aber ich habe eine sehr hüftdominante Kniebeuge. Das heißt, für mich macht es total viel Sinn, dass ich mich gezielt darauf konzentriere, mehr meine Quads zu involvieren. Das mache ich auf der einen Seite im Moment relativ viel darüber, dass ich meine Kniebeugen möglichst spezifisch, auch wenn ich Lower beuge, auf meine Quads verschiebe möglichst das Gewicht. So an der Stelle, wer dazu mehr lernen will, besorgt sich das Peak.
Kurze Werbung für Intelligent Strength.
Weil der Alex hat dazu ein Video rausgehauen, wo er das nämlich richtig geil erklärt. Und das, da muss man ganz klar sagen, so, wenn man sich einfach den Athleten so anschaut, du siehst, wo die Defizite liegen, und dann kannst du das auch wieder rausnehmen. So. Das heißt, Bodybuilding ist immer ein Part von Kraftsport aus meiner Sicht. So. Du musst immer Defizite beseitigen. Nicht bis zum Extremum, wie jetzt, wenn du ganz gezielt nur Bodybuilding als Sport betreibst, aber als Kraftsportler kein Bodybuilding per se zu machen, ist
dumm. Schwierig. So. Ja, bin ich bei dir. Hat mich nur interessiert, weil es eventuell ja auch ein bisschen darum geht, wie Skills, also so wie, wenn du eine Bench hast etc., ne, da hast du halt gewisse Skills immer mit drin, wie du eben schon gesagt hast, Schulterblatt zurückziehen, anspannen, fixieren, natürlich ins Setup dich anders reinlegen, und da hat man natürlich auch, glaube ich, immer einen anderen Übertrag auf gewisse Lifts, ne? Dementsprechend habe ich gefragt, so, ob ihr auch viel mit ISOs arbeitet, weil die meistens relativ, ja, leicht auszuführen sind, ne. Beinstrecker streckt die Knie durch. So, klar, da kann man natürlich auch noch mit Mind Muscle Connection ein bisschen anders arbeiten, aber ja, es erfordert nicht so viel Skill wie beispielsweise auch eine Bench oder ja, ein Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln und so weiter und so fort. Das ist natürlich nochmal so einfach neuronal ein anderer Anspruch auch an die Struktur, ne?
Aber es macht Sinn, seine ISOs zu nutzen, wenn du halt weißt, wofür du das machst. So. Wenn
ja,
du jetzt,
ja.
Also für uns zum Beispiel ein Scott Curl für den Chin-Up, total sinnvoll.
Ja.
Wenn der Bizeps bei dir die Schwäche ist.
Ja.
Eine High Row für den Chin-Up kann total viel Sinn machen, wenn für dich das die Möglichkeit ist, mehr Volumen da zu akkumulieren oder dass du da einfach die Ansteuerung besser spürst. Kann voll Sinn machen. Also dementsprechend, ich bin super offen, was das angeht.
Ja, find ich cool, Nick. Finde ich cool. Nick, ich glaube, es war auch eine sehr coole Folge. Also ich bin gespannt, wie die Resonanz hier ist. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat mit dem Nick und ihr mehr über die Sportart erfahren wollt, dann schreibt mir das gerne in Instagram per DM, viel immer in den Shownotes Daniel KWK oder auch gerne dem Nick. Nick, wie nennst du dich in Instagram?
Nick mit nur mit K, N-I-K und dann unterstrich Tibu.
Perfekt. Genau, ich schaue das auf jeden Fall alles in die Shownotes, und wer über dich auch mehr erfahren will, hast du eine Website, hast du eine Coaching-Website, nimmst du überhaupt noch Klienten auf?
Wir haben eine Website, wir haben auch Platz frei, bar-bellcoaching.de.
Perfekt, auch in die Shownotes. Also Leute, schaut das Ganze mal nach, wenn euch das Thema interessiert, der Nick, der liefert auch auf Instagram sehr, sehr viel Input darüber, und du hast auch einen Podcast, ne? Der nennt sich auch so ähnlich, ne, oder?
Das ist der Strength and Skills Podcast.
Strength and Skill Podcast wird auch in die Shownotes gepackt. Das wird eine dicke Shownote-Folge. Nee, Nick, aber war richtig cool, dass du hier warst. Hab selbst viel mitnehmen können. Hat mich wirklich gefreut. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Und ja, vielleicht auf ein neues, mein Lieber.
Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Auf jeden Fall. Ciao, ciao.
Ciao.
Vielen lieben Dank, dass du die Folge bis hierhin durchgehört hast und immer noch mit am Start bist. Ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest, genauso wie ich es konnte. Ich habe wirklich sehr, sehr viel in dieser Episode von Nick gelernt, und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, ihn hier mitten in der Show am Start zu haben. Wie bereits im Intro angekündigt, wenn ihr weitere Folgen in der Art wollt, wenn ihr Folgen aus dem Kraft-3-Kampf wollt, wenn ihr Folgen aus dem olympischen Gewicht heben wollt und so weiter und so fort, dann schreibt mir gerne eine DM auf Instagram, und ich werde schauen, wen ich heranziehen kann, um für euch eine weitere coole Folge in einem externen Bereich neben Bodybuilding zu organisieren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr mir gegebenenfalls eine Bewertung bei Apple Apple Podcast dalasst oder eure Folge bzw. meine Folge hier in den sozialen Medien teilt, indem ihr einen Screenshot in eure Story macht und die Age of Iron Podcast sowie mich verlinkt. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich dir, egal was du gerade machst, noch einen wunderschönen Tag und viel Erfolg. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Folge wieder mit am Start. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode. Bye, bye.